Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Habedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der Roundtable, der heute ein bisschen eckiger ist, die den Tränen nahe Version ohne Sebastian Böhm, aber mit Bernd Spickerer. Servus.
Ach.
Jetzt hätte ich aber schon gedacht, dass du so ein bisschen dann hier einen Einstieg von Sebastian übernimmst und so ein bisschen vorne raus was Flockiges bringst, aber lässt sich dir nicht entlocken. Ne?
Nee, ist zu traurig, dass er nicht dabei ist. Dann kann diese Lücke kann man ja gar nicht ausfüllen.
Ja, das ist schön gesagt, so ist es, ganz genau so ist es. Wir wollen nach so einem Viertel ungefähr der Hauptrunde mal so ein bisschen drauf schauen, wie sich die...
Viertel haben wir schon?
Ja, es ist ein knappes Viertel. Also 14 Spieltage sind ein Viertel, 56 Spiele und jetzt sind wir bei 12, also Bremerhaven hat schon 12. Knappes Viertel ist es schon, ja.
Stimmt, und 60 Spieltage sind krass. Ein Viertel hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, aber also 56 Spiele pro Team und jetzt haben wir tatsächlich...
Ja, ich war gerade irgendwie so bei, die meisten Teams haben ja so ein paar Teams haben noch so 10 und da habe ich gesagt, so ein Fünftel, ja, noch nicht mal.
Knappes Viertel.
Aber gut, wenn schon 14 Spieltage sind, dann bei 60 Spieltagen, also echt beim Viertel, also fast. Verrückt.
Verrückt. Ja, geht natürlich schnell, geht dahin. Vor allem ist es halt krass, wie oft gespielt wird jetzt momentan.
Ja, weil jetzt wird schnell, ne? Ich habe gestern noch geschrieben im DEG-Text, dass die jetzt 9 Spiele in 19 Tagen haben. Ne? Das ist auch schon knackig. Also das kennt man ja eigentlich sonst nur aus dem November oder irgendwie aus den Playoffs. Ne? Ja, Quatsch, aus dem Dezember, so um die Weihnachtszeit und aus den Playoffs. Aber Oktober? Na gut.
Und dann halt auch solche Späße. Ich glaube, DEG jetzt, die spielen ja, also wir zeigen am Mittwoch auf, sind die in Mannheim, da sind sie gestern angereist, dann geht's nach Mannheim gleich weiter nach Bietigheim, also die haben wir dann wieder so eine Woche lang, so eine knappe Woche Roadtrip, also solche Geschichten halt dann.
Das ist okay, aber besser als wenn du da dreimal hinfährst, ne? Dann hast du lieber das in einer Tour, oder?
Ja, logisch, aber also ich finde es schon, also vergisst man glaube ich auch öfter mal, dass du solche Geschichten eben hast, dass du dann mal eben nicht irgendwie 2 Tage mit dem Bus unterwegs bist, sondern schon mal 5, 6 Tage und dann 2 Spiele hast und dann irgendwie ja, mal eine knappe Woche halt nicht im eigenen Bett schläfst oder so. Gehört auch dazu, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns gedacht, wir kategorisieren das wieder so ein bisschen. Jetzt die ersten 10, 11, 12 Saisonspiele und schauen mal so ein bisschen auf die Spitzenteams vorne, schauen auch ein bisschen auf ein eigentliches Spitzenteam, das nicht so toll gestartet ist, die Eisbären Berlin. Wir wollen natürlich auch auf einen Aufsteiger schauen, auf Frankfurt, vielleicht die neuen Trainer, die auch so ein wenig frischen Wind vielleicht reingebracht haben oder auch nicht. Und ja, wir haben natürlich auch den Abstiegskampf und also Bernd, der erste Blick finde ich auf die Tabelle und das ist halt auch krass nach einem knappen Viertel, es ist halt gar nicht so viel überraschend. Ne? Also es ist natürlich, man kann sagen vielleicht jetzt Frankfurt, dass die so gut dabei sind, okay, die positive Überraschung als Siebter, Eisbären Berlin Achter jetzt in der Phase, hätte man vielleicht auch nicht gedacht, aber ansonsten hast du halt klar München mit Abstrichen, vielleicht ein bisschen Bremerhaven, Mannheim, Ingolstadt, Wolfsburg vorne, hinten hast du also die letzten 4 sind halt Augsburg, Schwenningen, Iserlohn und Bietigheim. Wenn du gesagt hättest vor der Saison, das ist am Schluss so, hätte ich jetzt nicht komplett lautstark protestiert. Also das hätte man sich so vorstellen können. Also dann doch wieder vorne und hinten fehlen so ein bisschen die ganz großen Überraschungen.
Ja, ich meine, am Anfang hatten wir so, als Bremerhaven ganz oben war und dann war Frankfurt ja mal Dritter. Aber jetzt sortiert es sich so langsam, wie es so unschön heißt. Und zu München habe ich mir gesehen, 6 Worte aufgeschrieben. Das bedeutet, gutes Team, überragend verstärkt, ganz oben. Und das ist ja... Null überraschend, ne? Die haben, klar, erster Spieltag, erinnern wir uns, da waren sie abgestiegen, da haben sie in Köln verloren, da war ja direkt alles ganz, ganz schlimm und seitdem haben sie einfach in keinem Spiel mehr nicht gepunktet und haben 7 davon gewonnen und wenn wir gucken, bester Sturm, beste Abwehr, beste Special Teams, sie haben 75% der Punkte geholt, vergessen wir aber nicht, dass sie auch ganz entspannt durch die Champions Hockey League gekommen sind, also ist die beste Mannschaft, haben wir vor der Saison alle gesagt, dass die eben nicht nur gut waren, sie es auch noch am besten verstärkt haben und das zeigen sie jetzt. Ne?
Ja, und also dann tatsächlich, glaube ich, auch nochmal für Positionen Spieler geholt, wo sie tatsächlich vielleicht auch nochmal was gebraucht haben. Also jetzt im Tor zum Beispiel wirklich so eine ganz klare Nummer 1, jetzt auch einen deutschen Torwart, der wirklich absolut top ist in der Liga mit Matthias Niederberger. Hinten in der Verteidigung gut, McKinnon, gute Offensivverteidiger hatten sie vorher schon, aber es hat dann doch nochmal auch nochmal so ein belebendes Element. De Sousa vorne spielt, also passt halt auch mit seiner Spielweise voll rein, ist ja nicht nur einer, der gut scored, sondern auch einer, der so, ja, schon so ein bisschen kantig ist und viel läuft und arbeitet. Haben jetzt da auch noch einen mit D'Souza. Ich erinnere mich an das eine Spiel, das war gegen Wolfsburg, oder? Wo er einen Hattrick geschossen hat, wo er aus dem Bullikreis getroffen hat.
Natürlich
genau. Ja, wo er aus dem Bullikreis da den One, oder nicht One-Time, aber den Schlagschuss, also vielleicht sowas, was so ein bisschen gefehlt hat bei München, dann nochmal so ein Shooter halt, der wirklich so richtig Zug zum Tor hat. Also ja, würde ich auch sagen, dass sie sich verstärkt haben. Und ich sag mal, vor der Saison auch so viele, habe ich jetzt auch teilweise dann, haben wir auch Zuschriften von Hörern bekommen, die gesagt haben, boah, diese Verteidigung ist schon sehr, sehr offensiv. Ja, also da vierter Stürmer immer mindestens noch dabei, vielleicht sogar 4,5 da. Aber was man, glaube ich, immer vergisst oder was wir jetzt auch schon gesehen haben, bei München noch nicht, aber bei Mannheim und Berlin, diese Spitzenteams können ja auch ohne Probleme, würde ich jetzt mal sagen, oder mit wenig Problemen, während der Saison nochmal einen Spieler holen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn in München dann im Januar halt irgendwie so ein komplett arrivierter 1,95 Verteidiger kommt, der halt einfach genau weiß, was er macht, der sich auch an das System nicht groß gewöhnen muss, der einfach dann abräumt und dann haben sie den dann auch noch mit dazu. Den brauchen sie jetzt nicht, um irgendwie durch die Hauptrunde zu kommen, aber vielleicht brauchen sie dann für die Playoffs und dann gibt es ja da die Möglichkeit, nochmal zu verpflichten.
Und was man nicht vergessen darf, ja, McKeown und Redmond sind sehr offensiv, aber ist ja nicht so, als würden die Stürmer auch nur alle offensiv denken. Ja, also wie gut da nach hinten gearbeitet wird. Und Yasin Yildiz, ich habe ja jetzt ja am Wochenende in Düsseldorf gesehen, wie viele Kleinigkeiten die einfach richtig machen, wie viele Pässe die so abfangen, dass gar nicht erst was entsteht, wie oft die sich vorne schon den Puck erkämpfen, weil das ist ja die alte Erik Karlsson-Diskussion zur NHL, der gesagt hätte, ist defensiv nicht so gut. Ja gut, wenn du die ganze Zeit vorne rumrennst und der Puck gar nicht in der Nähe deines Tores ist, dann ist das irgendwie auch eine gute Defensivarbeit. Und so ist München ja auch, wenn die so wirklich in Wellen kommen und Minuten lang vorne drin sind, ja, ne, dann kann der Gegner in der Zeit halt nicht aufs Tor schießen. Das hast du bei München halt wirklich extrem, ne? Dieses einfach defensive Verhindern mit Offensive.
Ja. Und auch einfach die moderne Spielweise. Ne? Also wenn du jetzt sagst, die Verteidiger schalten sich ein, aber dann lässt sich halt der Stürmer auch mal fallen an die blaue Linie, dann tauschen die Positionen, schaffen so Räume. Es kommt oft vor, dass sich ein Stürmer nach oben orientiert an die blaue Linie, dass du dann drei Mann hast, also dass du einfach viel Bewegung drin hast und das ist einfach klar. Also in den letzten Jahren auch so gewesen, aber ich glaube jetzt mit den Spielern, die sie noch dazu bekommen haben, nochmal deutlicher, dass sie eben dieses Eishockey spielen. Und ja.
Und die funktionieren auch alle. Also Niederberger hast du ja schon angesprochen, ne? Der ist 1,4 Gegentore aktuell. Ist nicht ganz so übel. Und Eder zweistellig gepunktet, D'Souza 6 Tore, 5 Vorlagen. Also die waren schon gut, dann kommen neue von den Namen her, die groß sein sollen, aber die funktionieren dann auch direkt. Ne? Das hast du ja auch nicht immer, dass ein Spieler sofort bei seinem neuen Team funktioniert.
Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er dann gleich auch erstes Powerplay spielt und so, aber das ist tatsächlich so, dass sie ihn jetzt wirklich eben nach den Jahren in Nürnberg und Straubing zurückgeholt haben und da ja einfach ja, top 6 Minuten kriegt er auf jeden Fall einen Eiszeit. Er ist aktuell drittbester Scorer. Also wir sprechen immer über McKiernan, Niederberger und D'Souza, weil es halt so, die sind, die wirklich neu sind, aber Eder als Rückkehrer, glaube ich, darf man da auch nicht vergessen. Und absolut, dann ist halt ein sehr, sehr tiefes Line-Up. Bremerhaven ist zwar Zweiter, aber ich würde, weil es halt einfach auch die Spitzenteams der letzten Jahre waren, die jetzt auch vorne mit dabei sind, Mannheim vielleicht mal kurz vorziehen. Weil die habe ich gesehen am Freitag in Schwenningen und das fand ich schon auch sehr beeindruckend, was die gespielt haben. Weil da musst du jetzt sagen, die haben Lehti Vuori fällt lange aus, Tyler Godet als Nummer 1 Center ja geholt für Desjardins, der weggegangen ist, auch gleich verletzt, auch längerfristig raus. Dann haben sie Ryan McGinnis als Ersatz geholt für Godet, der hat sich dann gleich im ersten Spiel nach ein paar Minuten verletzt und trotzdem haben die halt noch eine bombenstarke Mannschaft. Also und auch wieder eine Mannschaft, die tatsächlich einfach das auch abrufen will und heiß ist und gut eingestellt ist. Ich finde es auch extrem spannend, was da Gotsch und Hecht leisten. Ja. Also ich habe jetzt gestern nochmal mit Christian Rotter vom Mannheim Morgen und von der Eishockey News ein bisschen geschrieben, wer macht da eigentlich was und Hecht ist wohl fürs Penalty-Killing zuständig und Gotsch fürs Überzahl. Mir ist da gegen Schwenningen aufgefallen, ist schon extrem gut abgestimmt, auch allein wie die in Unterzahl schon vorchecken und so, die Laufwege und so weiter. Also da merkst du schon, dass das System dahinter steckt und ich glaube, das ist jetzt nicht nur Bill Stewart, sondern einfach dieses Trainerteam zusammen, das dafür sorgt, dass eben aus diesen sehr, sehr guten Einzelspielern auch wieder alles rausgeholt hat.
Ja, und ich glaube, auch wenn das jetzt ein bisschen Küchenleihenpsychologie ist, man merkt irgendwie, dass die Mannschaft befreit ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass wie alles unter Babel Groß ganz grausam war. So war es ja auch nicht, sind ja mit ihm deutscher Meister geworden, haben wirklich gute Saisons gespielt. Aber irgendwie wirkt es jetzt wieder so ein bisschen lebendiger, ein bisschen positiver und alles. Und das hieß ja auch, dass sie so früh da sind. 8-mal in Folge jetzt irgendwie in den ersten Minuten das 1-0 gemacht, 3-mal in der ersten Minute sogar. Das ist irgendwie wirken die wieder, als hätten die viel mehr Spaß. Und wenn du siehst, alle funktionieren auch, ne? So die Top-Ausländer, Dawes, Swartz, Randulich funktionieren alle. Und wenn du dann die Deutschen anguckst, Eisenschmied, Wohlgemut, Wolf, Jensch, jetzt fängt Kremmer sogar an zu punkten und ganz vergessen, Plachter, ich meine, ist das der stärkste Plachter, den wir ever gesehen haben? Also so gut, ich meine, der war immer schon ein guter Spieler, keine Frage, aber ich hatte den, ohne ihn natürlich regelmäßig in meinen kompletten Spielen zu sehen, aber mir sind vor allen Dingen immer so seine krachenden Schüsse aufgefallen und auch seine Checks oder sowas, aber der ist ja ein richtiger Zocker. Ne? Also ich glaube, ich habe Matthias Pachter noch nie so gut gesehen wie aktuell.
Ja, und also wir sagen immer den Torjäger, ja, super Schuss, aber ich glaube, Bestwert sind 15, 16 Tore. Und der hat noch nie über 20 Tore geschossen in der DL. Und da okay, steuert krass, er jetzt. Ja, also das ist immer so eine Statistik, die mich auch immer wieder überrascht. Aber da steuert er natürlich aktuell drauf hin. Und ja, wenn du so einen Point-Streak gerade hast, also das war immer einer, der dann auch in den Playoffs wichtig war und da die Buden gemacht hat, wenn es gezählt hat. Auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so einer, der halt irgendwie so pföderlmäßig Jahr für Jahr über 20 Tore geschossen hat. Ne? Sondern ja, aber und vor allem.
Bei nie hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, irgendwann hätte er es mal geschafft.
Ja, aber vor allem auch, also wenn du überlegst, Desjardins ist ja weggegangen. In der Reihe war lang Desjardins, Wolf, Plachter. Wolf war jetzt zuletzt auch raus. Egal, wer da spielt, ne? Da waren jetzt zuletzt dann Leubel und Kremmer mit ihm in der Reihe gespielt. Also es funktioniert einfach. Und zu Leubel auch nochmal. Also,
stimmt, Leubel auch noch.
Der hat gegen Schwenningen hat er zwei, drei Aktionen gebracht mit Tempo aus dem eigenen Drittel raus durch die neutrale Zone. Also so schnell auch einfach. Also auch einfach ein überragender Spieler, richtig gut.
Ja. Warte mal, hier kommt gerade frisch die Mäh rein. Das müssen wir dann zumindest noch sagen. Verteidiger Abelshauser fällt mehrere Wochen aus. Okay, ich habe gesagt, Monate. Okay, aber trotzdem muss München da erstmal auf ihn verzichten. Zurück zu Mannheim. Was ja auch ist, Brückmann funktioniert gut. Ich habe allerdings nur eine Frage, die wird mir jetzt noch niemand beantworten können. Aber er macht ja sehr viele Spiele. Er hat schon 10 Einsätze. In den letzten Jahren war das immer anders. Hat er sich mit Endras mehr oder weniger abgewechselt. War dann in den Playoffs sogar auch mal nur zweiter Mann. Jetzt ist er so die ganz klare Nummer 1. Wie gesagt, er macht sehr viele Spiele. Er spielt auch gut bis sehr gut. Die Frage ist nur, tut ihm das sogar gut, dass er jetzt so viel spielt? Ist er dann mehr im Rhythmus? Oder werden die Adler sich im Februar ein bisschen ärgern deswegen, dass er die ganze Zeit durchspielt?
Hört man ja immer wieder, dass es so Torhüter gibt, die sagen, die wollen viel spielen. Niederberger ist, glaube ich, auch so einer. Ja. Endras, die einfach viele Einsätze, Rhythmus und so weiter. Also das kommt ihnen entgegen. Aber also ich finde das so, grundsätzlich so ein bisschen ein Trend aktuell. Also jetzt vielleicht nicht bei München, klar, Niederberger, da hast du bei Austin Birken, du hast da fast eine Rotation. Ich finde trotzdem von den Leistungen, von Statistiken, ja, siehst du auch, ist Niederberger die klare Nummer 1.
Ja, ganz klar.
Bei Bremerhaven hast du Maxwell als Nummer 1. Aber zum Beispiel, schau dir Ingolstadt an, wo gut Reich war am Anfang verletzt, aber Gartag hat fast nur gespielt. In Straubing hat der Miska, das Florian Bugel, der Backup. Also hast du so 3, 4 Teams, wo du einfach eine klare Nummer 1 hast.
Düsseldorf auch, Hahn hat es eigentlich
genau, gemacht. Ja, und wenn sich die Nummer 1 verletzt, dann haben die Mannschaften, würde ich sagen, also wenn sich jetzt Brückmann verletzen würde, dann müsste der Mannheim, denke ich, schon noch was machen. Also die, glaube ich, werden dann nicht Arno Tiefensee als Nummer 1 für mehrere Wochen etablieren.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich habe irgendwie gerade im Hinterkopf, wo habe ich das gelesen, dass bei Bietigheim ist es ja auch so, ne? Da spielt ja quasi, also man hätte ja eigentlich gedacht, dass es so ein bisschen verteilter ist, aber wenn halt Aito Kallio spielt, ne? Aber Brenner hat ja schon 6 Spiele gemacht, ne?
Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Aito Kallio hat die ersten, der ist verletzt, seit den ersten 3 oder 4, die hat er gemacht. Und seitdem spielen die ja tatsächlich mit Brenner und Dubrava ja auch sogar.
Ja, also
die
und haben Dubrava hat immerhin 3 gestartet. Ja.
Also die haben teilweise, genau, die sind jetzt teilweise schon beim dritten Torwart gelandet. Das sage ich halt, das, ich glaube, also Brenner hat ja dann sofort richtig stark gehalten. Muss man nach Bietigheim kurz springen, aber über so einen längeren Zeitraum, wenn du es nicht gewohnt bist, eine Nummer 1 in der DEL zu sein, ich glaube, das geht dann auch nicht gut. Übrigens nochmal zu Plachter, 16 Tore ist der Bestwert gewesen in der DEL in der Hauptrunde.
Krass.
Und jetzt steht halt bei 7 nach 11 Spielen, da gibt es ja diesen super Rechner bei Elite Prospect, ja, Projected.
Ja, stimmt.
Weiß nicht, was das für eine Formel ist, aber also 36 wäre es hochgerechnet. Logischerweise, wenn er jetzt bei 7 nach 11 steht, dann wäre er bei 56, wäre dann bei ja, 35 oder 36, aber
also, das schafft er vielleicht nicht unbedingt.
Aber die 20 könnte schon sein,
dass er die 20 wird er dieses Jahr knapp. Das ja, gehe ich davon aus.
Bremerhaven als dritte Mannschaft, die ich würde jetzt hier noch, jetzt wenn wir so den Überbegriff Spitzenteams wählen, damit dazu nehmen will, weil sie halt einfach jetzt am Anfang sehr gut gestartet sind, ja diese Siegesserie gleich gehabt haben und jetzt immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz sind. Was da auffällig ist, haben wir immer die letzten Jahre, ja, gute Special Teams und logisch der Karawanken-Express und alle anderen machen sonst ihren Job. Aber in der Saison ist tatsächlich so, dass also Urbas hat jetzt zwischenzeitlich 9 Spiele gar nicht getroffen, steht das bei 2 Saisontoren. Jetzt sind es wirklich andere, die punkten. Philipp Brugiser ist aktuell bester Scorer mit einem Tor und 9 Assists, aber so ein Alex Friesen, der getroffen hat, natürlich Weise, der 5 Tore und alle in Überzahl gemacht hat, Wikingstad und so weiter. Also die haben jetzt ja in dieser Saison verglichen mit den anderen Jahren mehr Tiefe auch im Scoring mit dabei.
Ich habe ja vor ein zwei oder drei Wochen mit Alfred Prey ein bisschen länger telefoniert für einen Artikel in der FAZ. Und da habe ich natürlich auch so angesprochen auf diese Abhängigkeit von den Restlowenen. Und da hat er gesagt, ja, das Schönste ist bisher aktuell die Saison, dass wir es eben nicht sind. Ne? Und das war ja damals schon so und jetzt ja noch mehr so. Wenn man sich jetzt mal die Torschützenliste anguckt, der erste Slowene taucht teamintern auf Rang 4 auf. Du hast drei Leute mit 5 Toren und das sind Friesen, Mauermann und Weise. Ist keiner nämlich von den dreien. Und das ist schon krass. Und zu Weise meinte er auch so, der, von dem hätte er eh schon sehr, sehr viel versprochen. Der sei in den letzten Jahren halt nicht ganz so rausgekommen, war auch mal verletzt und alles, war nicht so einfach für ihn. Und jetzt sei der komplett topfit und er hat schon vor ein paar Wochen prophezeit, das wird einer der Top-Torjäger bei uns. Und ja, scheint er bisher absolut so zu laufen.
Da finde ich auch interessant, dass du einfach so einen Spieler hast, der eigentlich jetzt um 5 gegen 5 gar nicht so viele Minuten kriegt und gar nicht so auffällig ist, aber dann eben diese eine Rolle einfach übernimmt im Powerplay eher vor dem Tor und da seine Buden macht. Also wirklich so ein Special Teams Player in dem Fall. Mal schauen, ob er jetzt tatsächlich dann auch um 5 gegen 5 noch mehr scored und mehr Tore schießt, aber halt alle 5 Tore im Powerplay ist ja schon eine spezielle Statistik. Und ansonsten, Special Teams sind ja jetzt noch gar nicht so sensationell, also es ist eher Mittelfeld, sowohl was die Quote anbelangt, als auch was die Tordifferenz anbelangt. Gutes Torwartspiel von Maxwell.
Ja,
und
absolut,
Und ich finde halt auch, weil es ein Fragezeichen war ja auch, was ist jetzt mit dem Weggang von Moore da auch so ein bisschen Leadership und ja, fehlt ja auch auf dem Eis. Sie haben halt dann auch schon ganz gut wieder verpflichtet. Also Samuelsson, finde ich, macht auch einen ganz guten Eindruck bis jetzt. Also was ich von dem gesehen habe. Natürlich jetzt nicht 1:1 vergleichbar mit seinem Vater, aber er ist auch schwierig und so gut gespielt hast in der NHL, aber da in der Verteidigung auf jeden Fall nochmal, ja, offensiv auf jeden Fall nochmal stärker als Moore, der eher so ein Stay-at-Home-Verteidiger war. Und vorne holt sie jetzt während der Saison gleich mal so einen Anti-Tirvainen, der dann sofort am ersten Wochenende 2 Tore schießt. Also die Tiefe im Sturm, da hast du so Spieler wie Ross Malman oder so die letzten Jahre natürlich auch gehabt und Dominik Uhr, immer viel Eiszeit hinter Urbas, Velic und Jeglitsch. Aber ja, das ist jetzt, Andersen war die letzten Jahre schon stark. Also das ist jetzt schon auch, der Kern ist schon auf jeden Fall größer geworden und ja, ist es eine Spitzenmannschaft etabliert oder ist es dann doch eine Momentaufnahme, dass die halt jetzt nach 12 Spielen Zweiter sind und dann am Ende eher so Top 6, aber zumindest nicht absolutes, allerhöchstes DL-Niveau?
Also wäre ziemlich wohlfeil von mir, wenn ich jetzt als Spitzenmannschaft bezeichne, als Etablierte, weil ich habe noch vor der Saison gesagt, dass die für mich Kandidat sind, die enttäuschen werden. Und ganz überzeugt, dass die Saison so durchziehen werden, bin ich auch noch nicht. Aber ich fand am Wochenende krass, dass die mittlerweile den Status haben, dass sie wirklich als Favorit bei so Teams wie Augsburg und Schwenningen aufs Eis gehen und das auch von der ersten Minute an durchziehen. Am Ende gewinnen sie einmal 4-0, einmal 3-1. Ich meine, klar, so Spiele können auch anders laufen, wenn die Chance mal da reingeht und die eben nicht. Aber es ist schon ein Selbstverständnis, mit dem Bremerhaven auftritt. Also ich sag mal so, vergangenes Jahr oder vor 2 Jahren, auch wenn sie da auch gut waren, dann hätte ich vor so einem Wochenende gesagt, ja, mal sehen, ob sie irgendwie 3 Punkte holen, alles drin, ne? Von 0 bis 6 irgendwie alles drin, aber ich würde mal so auf 3 einpendeln. Dieses Wochenende hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, Bremerhaven, klar, die fahren als Spitzenteam dahin und die werden das auch gewinnen. Und das haben sie 2-mal ganz souverän gemacht, ne? Also kann jetzt auch nur Zufall gewesen sein, weil es halt auch so ein eher entspanntes Wochenende war und jetzt nicht gerade in Mannheim und München oder sowas, aber wie die da aufgetreten sind, das sah schon nicht aus wie eine Mannschaft, die irgendwie um Platz 10 kämpft, ne?
Ingolstadt, Wolfsburg und Köln sind aktuell noch in den Top 6. Ingolstadt und Köln finde ich weiterhin, also bei Ingolstadt hatte ich am Anfang der Saison den Eindruck, okay, die haben sich stabilisiert auch, mal ein bisschen ruhiger, auch das dritte Drittel, wenn sie geführt haben, einfach runtergespielt. Aber jetzt auch mit dann zwischendrin mal Niederlagenserien ist es ähnlich wie bei Köln. Also die kannst du mal ein 5-1 kriegen, auch gegen eine starke Mannschaft, aber auch mal ein 3-6. Bei den Kölner Haien auch. Bei Wolfsburg finde ich sehr interessant, die haben 29 Tore geschossen und da sind jetzt die 5 im Spiel gegen Nürnberg schon mit eingerechnet. Es gibt ja 4 Mannschaften, die weniger geschossen haben und zwischenzeitlich, kann ich, ob es jetzt immer noch so ist, aber Luis Schinko Topscorer. Also waren schon auch, haben natürlich einen super Torwart mit Strahlmeier und haben 2 Torhüter, die sie bringen können mit Strahlmeier und mit Poggi. Aber Scoring haben sie dann, glaube ich, noch nicht 1:1 ersetzt im Vergleich zur vergangenen Saison. Jetzt ist Baudin mittlerweile Topscorer, aber bis gestern war es Luis Schinko noch. Was machen wir mit den drei noch?
Ingolstadt, ja, keine Ahnung. Ingolstadt, finde ich, ist, also eigentlich natürlich Wolfsburg, galt in den letzten Jahren so als das Team, was mit den Top 4 reinkommen kann, immer im Halbfinale, dann häufiger im Finale. Auch jetzt haben sie natürlich wichtige Leute verloren, haben wir alle schon erzählt. Deswegen war vielleicht sogar Ingolstadt ein Stück an denen vorbeigerutscht, jetzt nur rein vom Standing her. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung, wie die da stehen, 4, 5, 6. Ne? Aus Köln wäre ich natürlich auch nicht schlau. Also das ist irgendwie eine Mannschaft, wie gesagt, die gewinnt immer gegen München echt rauschend und dann zeigt die aber so katastrophale Auswärtsspiele, wo du denkst, ja, das sind doch wieder die alten Haie. Ne? Jetzt fangen wir bald wieder Niederlagen an zu zählen oder so. Ne? Aber dann sind sie halt wieder stark und gewinnen dann wieder irgendwie zwei Auswärtsspiele in Folge zu null oder zwei Spiele in Folge zu null und viele in der Bremerhaven weg. Ne? Also es ist Himmel und Hölle, diese Mannschaft. Ne? Es ist total kurios und ich werde aus denen nicht schlau. Und ich meine, man muss heute sagen, Platz 6 hört jetzt erstmal super an, Viertelfinale, aber wenn wir mal genau hingucken, die haben jetzt 51,5% der Punkte geholt. Der ist jetzt auch nicht so, als würden die ständig alles gewinnen. Ne? Also glatte Siege hat Köln 5 in 11 Spielen. Auch ausbaufähig.
Was so die Tore anbelangt, mit die unterhaltsamste, also insgesamt Tore in den Spielen, 71 fallen da bei Kölner Spielen. Ich schaue mal gerade, ja, Nürnberg ist da noch drüber mit 72, aber das ist so Nürnberg, Straubing und eben dann Köln von den Mittelfeldmannschaften. Da geht es am ehesten ab und das ist dann nicht immer ein Qualitäts- oder das ist ganz sicher kein Qualitätsmerkmal, wenn du sagst, okay, kann er mal 5-2 sein und es kann aber auch mal 3-7 sein oder was weiß ich. Berlin hätte man natürlich da eigentlich auch erwartet, als jetzt zuletzt zweimaligen Meister. Ganz schleppend gestartet, Tabellenmittelfeld, Achter. Auch da, ich habe es ja vorher bei München schon mal gesagt, so Nachverpflichtungen, jetzt hol dir einfach mal einen Grenier mitten in der Saison und das muss ja nicht unbedingt die letzte Verpflichtung gewesen sein, Pföderl am Anfang der Saison noch ausgefallen. Ja, immer noch dieses Fragezeichen auf der Torwartposition natürlich, wo sie Niederberger verloren haben, aber Antschitschka ist jetzt nicht so schlecht von den Statistiken. Also
ne, überhaupt nicht.
Ja, der ist gut. Ne? Auf den würde ich es auch nicht schieben, aber deswegen werde ich da auch nicht ganz schlau aus diesem Start der Eisbären.
Nee, ich auch nicht. Also grundsätzlich will ich erstmal locker bleiben, ne? Weil, darf ich nicht vergessen, da sind echt viele neue gekommen, Niederberger weg, andere Leistungsträger weg, dann diese, vielleicht dieser klassische Meisterblues, den man ja immer hat, gerade wenn man zweimal in Folge gewonnen hat, dann ist man vielleicht im September und Oktober noch nicht so voll motiviert. Dann hatten sie auch wirklich viele Verletzte, hatten einen engen Spielplan. Also da kann so ein Start schon mal bei rauskommen mit diesen ganzen Kleinigkeiten. Eine Ausnahme allerdings war für mich das Bietigheim-Spiel, weil das geht einfach nicht. Du kannst nicht als deutscher Meister zu Hause gegen den Tabellenletzten oder damals Vorletzten, was auch immer, der irgendwie ohne Trainer anreist, ohne ersten Torwart und irgendwie mit 2,5 Reihen, kannst du nicht 2-4 zu Hause verlieren. Und das hast du auch gemerkt, dass dieses Spiel auch was anderes war. Ne? Weil klar, die hatten vorher auch schon ein paar Spiele gemacht, die nicht gut waren, die sie verloren haben, gerade auch zu Hause. Aber da war das Publikum eher noch so, ja, ja, gut, alles klar. Aber jetzt war es echt anders. Ne? Also das Publikum war ein krasses Pfeifkonzert, das erlebt man in Berlin auch nicht so oft. Und auch Aubin hat echt mal draufgehauen bei der Pressekonferenz. Normalerweise ist er ja auch so nach Niederlagen, jetzt natürlich nicht glücklich, aber vielleicht eher noch so in Richtung verständnisvoll. Aber dieses Mal, ich meine, ich kann mal zitieren, also das habe ich jetzt aus Zeitungen, ob es jetzt genauso war, ich habe es mir nicht angehört, aber da steht so, ich muss mich bei unseren Fans entschuldigen. Es gibt keine Ausreden. Unsere Leistung ist nicht zu akzeptieren. Wir haben weder gekämpft noch zu Ende gespielt. Wir müssen aufwachen. Und das sind jetzt nicht so Sätze, wo du sagst, ja gut, das ist halt ein Spiel von 56, wir haben es mal verloren, scheißegal. Ich glaube, nach dem Spiel war der auch ein bisschen in seiner böses Wort jetzt Ehre gekränkt.
Hast natürlich, also ich glaube, bei so Spitzenteams hast du dann Verletzungen, darfst du nicht ganz so als Ausrede nehmen, aber wenn dir ein Pföderl fehlt und dann also holst halt für Wissmann dann vielleicht so 1-1 in Brandon Gulli, der hat noch gar nicht gespielt. Novak hat erst 6 Spiele bestritten, also da hast du Ausfälle. Melchiori sollte dann eben der Ersatz sein in der Verteidigung, haut auch noch nicht ganz so hin, wie es funktionieren soll. Alle noch so ein bisschen am Suchen, was die Rolle, die eigene anbelangt. Ich sag da trotzdem mal 56 Spielen in der Hauptrunde und dann noch Playoffs. Also ich finde es auch komisch, wie sie gestartet sind. Und genau dieses Spiel gegen Bietigheim ist halt einfach jetzt auch sehr präsent, ist noch nicht so lange her. Und da denkst du auch, das kann doch wohl nicht wahr sein, wo du vorher überlegst, okay, geht das jetzt zweistellig aus oder so, so wie die Bietigheimer daherkommen, dann verlieren die das. Aber trotzdem habe ich da irgendwie keine Sorge, aus Berliner Sicht, ich denke, die werden sich jetzt langsam nach vorne schieben. Dann hast du natürlich einen schlechten Start, aber die haben genug Qualität, um dann wieder in die Top 4 relativ schnell reinzukommen.
Absolut. Und es ist ja auch, also, wir jetzt vergessen haben, dass die CHL jetzt auch scheiße war. Ne?
Das verstehe ich auch nicht tatsächlich, weil letztes Jahr sind die auch schon in der Gruppenphase ausgeschieden.
Fast immer scheiden in der Gruppenphase aus.
Und du kannst dann auch nicht sagen, ja, ist ein wichtiger Wettbewerb und was ist, ich muss auch sagen, jetzt die anderen Clubs waren erfolgreich, ja, und jetzt in der Saison und auch in den letzten Jahren und überstehen die Gruppenphasen und Straubing da zum Beispiel geht da durch und das ist halt schon auch irgendwie, ja, von der Stimmung auch sehr, sehr geil und der deutsche Meister bleibt dann hängen in dieser Gruppe, wo du normalerweise schon weiterkommen müsstest, habe ich keine wirkliche Erklärung, außer vielleicht dann eben diesen Hänger, den man immer hat.
Sehr vielen Spielen, sehr vielen Verletzungen, ne, und dann, ja. Vielleicht auch deswegen. Aber ich meine, es gibt auch ein paar positive Sachen. Fiore ist echt stark, ne? 7 Tore schon. Nöbels wieder bei 14 Punkten. Anschiedsstraße eben schon mal erwähnt. Der ist aktuell 7 gehaltene Tore über Ligaschnitt. Das heißt, wenn der ein durchschnittlicher Goalie wäre, hätte er schon 7 Tore mehr kassiert. Das ist echt mal nicht so übel. Und jetzt mit Grenier und den Föhler jetzt auch mal wieder so richtig reinkommen. Ich glaube, die nächsten Wochen werden in Berlin schon anders aussehen.
Ne? Ja, vor allem, wenn du jetzt Nöbels, Grenier, Föhler eine Reihe hast, schon
nett.
Sehr
schon
viel
nett.
Qualität. Ne?
Ja.
Schauen wir noch unten ein bisschen, so in Richtung Abstiegskampf. Könnte ja dann in der Saison noch mal heißer werden, mit möglicherweise 2 Absteigern. Gab ja da schon Trainerwechsel jetzt auch in Iserlohn. Greg Post auf Kurt Kleinendorf gefolgt. Habt ihr relativ ausführlich drüber gesprochen bei den Shorten News in der aktuellen Ausgabe. Ja, ich habe es ja vorher schon mal gesagt. Und er gesagt, dass jetzt am Ende in irgendeiner Reihenfolge Augsburg, Schwenningen, Iserlohn, Bietigheim da hinten, dann ist es halt einfach das, was die letzten Jahre auch schon so war. Schwenningen hat jetzt aktuell die Negativserie, ist ganz gut eigentlich reingekommen. Die anderen hängen da eigentlich von Anfang an hinten drin. Was auffällig ist bei allen Problemen im Tore schießen, also Offensive funktioniert nicht so wirklich. Bietigheim hat ja am Anfang extremste Probleme in Überzahl gehabt. Also auch total schwierig für mich zu erklären, wenn eine zumindest vom Kader her ähnliche Mannschaft wie in der vergangenen Saison dann auf einmal in der Unterzahl rockt. Letztes Jahr waren die in Unterzahl wirklich richtig schwach und jetzt sind sie in Unterzahl top, jetzt funktioniert das Powerplay nicht. Iserlohn will ich auch auf die Special Teams da gehen, die in der vergangenen Saison so ein Erfolgsgarant waren und jetzt noch überhaupt nicht funktionieren. Bei Schwenningen und Augsburg ist halt auffällig, dass die extrem wenig Tore machen. Bei Schwenningen noch krasser, also dass du halt oft so Ergebnisse, das erste Wochenende war 3-3 Tore, 1-2, erst 2-1 gewonnen, dann 1-2 verloren. Und das ist eigentlich so ein normales Schwenninger Ergebnis. Das heißt, du weißt immer, du kassierst wahrscheinlich nicht recht viel mehr als 2, weil du Joachim Eriksson da hinten drin hast. Oder auch Marvin Küpper, der stark hält jetzt in der Saison. Aber du machst halt auch selten mehr als 2. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Rätsel, weil also Olimp zum Beispiel spielt richtig stark. Also ich glaube, der spielt auch das, was man von ihm erwartet. Indrasil hast du noch die Spink-Brüder. Also du hast da eigentlich schon ein ganz gutes Spielmacher, aber irgendwie fehlen aus meiner
Sicht. Karatschul, wie gut der letztes Jahr war, ne?
Ja, ja. Der ist jetzt noch verletzt, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, der fehlt natürlich, klar.
Also du meinst, dass er einfach ein Torjäger, dann aber noch fehlt ja die Dinge halt.
Genau.
Ja, ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz. Also bei Augsburg ist ja ähnlich, weil du hast Matt Pömpel, der sich gleich mal verletzt hat, hast dann die beiden Neuen mit Johnson und mit Brothers geholt, die kein einziges Vorbereitungsspiel gemacht haben. Hast jetzt noch die Verletzung von Endras, kommt auch sehr, sehr viel zusammen. Aber ich glaube, das wird für die 4 Mannschaften mal mindestens, über das Mittelfeld können wir vielleicht dann gleich nochmal sprechen, aber über die mit den 4 Mannschaften mindestens mal einfach eng. Was ist das Thema Klassenhalt?
Ja, ist ja auch der Trend jetzt aktuell. Ne? Also wenn du jetzt nur mal diese berühmte Formtabelle der letzten 5 Spiele anguckst, dann sieht es natürlich bei Schwenning richtig übel aus mit 0 Punkten und Augsburg auch nur 3. Wie das dazu, Bietigheim und Iserlohn, die ja irgendwie seit Wochen so total in der Krise waren, fangen auf einmal Spiele an zu gewinnen. Bietigheim hat zwischendurch 3 in Folge gewonnen. Das ist eben nicht nur das eine in Berlin, sondern die gewinnt auch sonst noch. Ne? Und Iserlohn, ja, da ist natürlich ein bisschen Ärger gewesen und da ist der Trainer raus. Aber auch die jetzt, dieses 7-1, war jetzt wahrscheinlich nicht das, was sie in den nächsten Wochen jedes Mal reißen werden. Aber die haben auch 3 Siege aus den letzten 4 Spielen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass da alles gut ist, überhaupt nicht, weil die haben ja davor auch wirklich schlecht gespielt. Aber es gibt zumindest langsam so einen kleinen Aufwärtstrend. Es ist nicht so, wie man vielleicht nach so 8 Spieltagen oder 7-8 Spieltagen denken konnte, dass so 2 Teams, die sind da ganz unten und der Rest setzt sich davon ab, sonst rückt schon wieder alles sehr, sehr eng beieinander. Und dann sind wir natürlich bei diesem, du hast es kurz schon angesprochen, bei diesem absolut absurden Phänomen, dass du nicht weißt, wie viele Teams absteigen. Also das könnte ja doch mal sowas von heiß werden am Ende der Saison, wenn du wirklich, weiß ich nicht, Drittletzter bist und du weißt nicht, ja, bin ich jetzt eigentlich noch in akuter Abstiegsgefahr oder nicht. Ne? Und das weißt du ja eventuell sogar oder ziemlich sicher sogar erst Wochen, nachdem du gar nicht mehr Eishockey spielst. Ne? Also das stelle ich mir auch so schwer vor mit der Planung, mit den Verträgen und alles. Was sagst du denn dem Spieler, der jetzt nur einen Vertrag für die erste Liga hat? Du sagst dem irgendwie Mitte April, ja gut, jetzt warten wir mal 6 Wochen ab und dann wissen wir, ob du noch einen Vertrag hast. Also ich glaube, das wird, glaube ich, auch so eine mentale Sache werden, der Abschiedskampf.
Über Frankfurt sprechen wir gleich nochmal gesondert. Die Teams, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, noch gar nicht, ist die DEG, Straubing und Nürnberg, auch wenn Nürnberg jetzt 11. ist, also nicht unter den Top 10. Würdest du da mitgehen, wenn ich die nochmal so ein bisschen eine andere Kategorie packe, als eben die 4 Mannschaften, die wir jetzt besprochen haben?
Also nicht nur von den Punkten her, sondern vor allem auch, wie die spielen. Also wenn man mal sieht, wie die allein in den letzten Wochen gegen die Top-Teams da gespielt haben, wie die in Berlin dominieren, klar, verlieren sie am Ende noch doof, aber da haben sie ja wirklich das Spiel dominiert, wie sie in München gewinnen und sowas. Also, und auch zu Hause schon große Siege geführt. Nürnberg ist ein interessantes Ding. Ne? Also die sind natürlich jung in weiten Teilen, natürlich jetzt auch nicht nur, sind nicht, es werden ja nur 18-Jährige am Eis, die haben auch sehr viele erfahrene Leute, aber haben auch wirklich junge Leute in verantwortungsvollen Positionen. Und da ist halt immer so die Sache, die können sich in den Rausch spielen, ist jetzt sehr phrasig, wenn ich sage, aber die können sich in den Rausch spielen und am einen Abend wirklich dann München wegfielen. Und dann beim nächsten Mal stehen die aber, weiß ich nicht, gegen so eine Holzhacker-Truppe auf einmal irgendwie, wissen sie, was sie machen sollen und verlieren 4-1. Ne? Also das musst du bei denen immer einplanen, aber in akuter Abschied. Gefahr sehe ich die aktuell nicht.
Und diese jungen Spieler, dieses Erfrischende, also ich frage mich oft, ob ich das dann nur positiver sehe oder vor allem positiver sehe, weil Sebastian halt oft dabei ist und das halt auch einfach dann sehr anschaulich immer auch beschreiben kann. Es ist halt einfach so ein Alleinstellungsmerkmal fast. Ne? Also ich würde jetzt tatsächlich mittlerweile auch, was auffällig war, bei Ingolstadt noch gar nicht drüber gesprochen, also dass die teilweise eine Reihe mit Kraus, Czachowiak und Henriquez Morales gehabt haben, die eben nicht nur diese, was ich, 4 Minuten gekriegt haben und nur, was ich,
die Dinge rausgechippt haben.
Okay. Aber also ansonsten ist es halt bei Nürnberg mit Fleischer und Leonhard in wichtigen Positionen auch auf Center. Jetzt spielt Stower mit Elisede und mit Lobach zusammen und das haut hin. Klar ist immer noch ersten Viertel der Saison nicht mal gespielt und mal schauen, ob die Jungen das auch so lange durchhalten oder ob das halt einfach jetzt mal ja der Schwung ist, den sie am Anfang haben und das irgendwie dann verpufft, aber trotzdem ist es schon, ja, es ist auffällig, dass Nürnberg da diesen Trend weitermacht und da auch erfolgreich ist damit.
Ja, absolut. Und dann holst du so einen Mann einfach nochmal kurz, so einen 21-Jährigen an, der schießt im ersten Spiel das Tor, ne? Das ist schon auch schon eine schöne Geschichte.
DG, 9. aktuell.
Ja, können wir auch gleich beim Trainer drauf kommen oder jetzt, wie du magst?
Nee, machen wir, dann schauen wir gleich auf die Trainer und sage ich noch kurz was zu Straubing. Habe ich tatsächlich in der Saison noch gar nicht im Stadion jetzt gesehen, war ich noch gar nicht in Straubing. Champions Hockey League haben wir schon angesprochen, dass die da mal den schwedischen Meister schlagen. Das finde ich schon ist beachtlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht in der Gruppe, dass man da auch relativ easy dann durchgeht. Sehr, sehr guter Start in der Liga. Was da auffällig ist, dass Special Teams sensationell stark sind, auch wie in der vergangenen Saison schon, aber jetzt muss ich noch mal schauen, ich glaube, die sind mit am schlechtesten, was Scoring in 5 gegen 5 anbelangt. Da halt so aktuell die Baustelle, wo du dann arbeiten musst. Gibt ja die wunderschönen Statistiken von Markus, wo du auch genau Goals for Even Strength. Ja, ist Straubing jetzt mittlerweile auf 11, aber 2 Tore Even Strength pro Spiel. Bietigheim, Augsburg, Schwenningen und Wolfsburg, Mörschmann jetzt auch, sind da dahinter. Also sie waren zu sehr abhängig vom Überzahl und irgendwie weniger stabil auch als in den vergangenen Jahren. Woran das genau liegt, kann ich tatsächlich einfach auch noch nicht sagen. Auffällig ist halt bloß, dass sie am ersten Wochenende halt wie der kommende deutsche Meister aussahen und dann so eine extreme Niederlagenserie hatten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, so krass jetzt auch auf Hunter Miska, auf diesen einen Torwart zu setzen, so eine klare Nummer 1, ist ja immer so in den letzten Jahren gewesen. Straubing war immer ein nordamerikanischer Torwart zwischen den Pfosten. Ich glaube, so auf einen Torwart zu setzen und zu sagen, okay, der kriegt 48 oder 50 Spiele, ich weiß nicht, ob das gut geht.
Nee, absolut nicht. Das ist ja gleich hier in Mannheim, ne? Oder wie auch immer. Komm, wir kommen zu den Trainern. Dann fange ich mal an mit Herrn Hansson, Roger Hansson. Wirkt sehr nett, sehr sympathisch, kluger Typ, wirkt sehr, also nachdenklich im positiven Sinne, jetzt nicht hadernd oder sowas, sondern wählt seine Antworten sehr mit Bedacht. Ist einfach ein guter Typ, glaube ich. Also so zumindest der erste Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht so oft mit ihm gesprochen, aber einmal mit ihm zusammengesessen, ein bisschen länger und sonst natürlich nach Spielen oder nach dem Training mal kurz gequatscht. Netter Kerl, wenn man in der aktuellen Stadionzeit in der DEG ist, so ein langes Interview mit ihm, da ist er sehr reflektiert, auf was in der Karriere anging, mit Verletzungen und was so Identität bedeutet, weil er ja von Helsingborg nach Rögle gewechselt ist, was so ein Derby ist und was das so für ihn bedeutet hat, so persönlich. Oder er erzählt dann zum Beispiel auch, dass er durch seine Frau und seine Töchter in den letzten Jahren ganz anders angefangen hat nachzudenken über Themen wie Feminismus und sowas. Also echt ein interessanter Typ, muss man sagen. Jetzt mal rein Eishockey bezogen. Lässt sehr aggressiv spielen. Also nicht aggressiv im Sinne von, wir möbeln alles weg, sondern sehr aggressiv von, wir laufen immer drauf. Also auch gegen München, das ist teilweise erlebt, dass die Münchner hinter ihrem eigenen Tor das Spiel aufbauen. Die werden einfach von drei Düsseldorfern attackiert, teilweise zwei hinter der Torlinie. Also die versuchen echt schon nach vorne zu spielen. Klappt natürlich nicht immer. Die sind auch schon gut in Konter gerannt, schon sehr oft, auch gegen München mehrmals. Hatten einen guten Start, was aber auch so ein bisschen am Spielplan lag, da die DEG ja... hat ja fast ausschließlich gegen Mannschaften außer Ingolstadt gespielt, die letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht hatten. Jetzt natürlich mit dieser Topspielphase hintereinander, so München und Berlin und in Bremerhaven und sowas. Jetzt haben sie natürlich mal angefangen, ein paar Spiele zu verlieren, aber insgesamt finde ich, dafür, dass es ein neuer Trainer ist, der ja auch noch 2 Wochen gefehlt hat wegen Corona, plus, was man nicht vergessen darf, in der Vorbereitung hatten die ja 7 verletzte Stürmer, die konnten sich ja nicht so richtig einspielen. Deswegen wechselt er gerade so ein bisschen munter die Sturmreihen durch, versucht so ein bisschen was. Also er hat mir auch gesagt, das ist auch ein sehr schöner Ausdruck. Ich habe mich nämlich gefragt, wann er denn irgendwann mal anfängt, die Sturmreihen mal so festzusetzen, dass die auch weiterspielen. Und er hat gesagt, unsere Sturmreihen sind ein lebendiges Dokument, hat er gesagt. Also sie werden immer wieder durchgemischt, hat er überhaupt kein Problem mit. Also er braucht jetzt nicht irgendwie am ersten Spieltag genauso spielen wie am 60. Deswegen, ja, ich finde es okay bisher, absolut. Ist jetzt nicht alles der Obertraum, was da passiert. Ich habe auch schon echt schlechte Spiele. Aber es ist im Rahmen, absolut, würde ich sagen.
Weil du jetzt gerade über den Vorcheck auch gesprochen hast, springe ich doch nochmal ganz kurz zurück zu Straubing, weil ich da, glaube ich, so vor ein bisschen im Dunkeln rumgestochert habe. Was mir aufgefallen ist, ist, dass teilweise die zwar hart in den Vorcheck gehen, aber dann doch überspielt werden. Und da frage ich mich aktuell, und das gilt ja nicht für Straubing, sondern eigentlich für alle, in dieser eng getakteten Saison, hast du dann, wenn sowas nicht funktioniert, ja, Vorcheck ist ja schon eine Geschichte, die musst du ein bisschen trainieren, aber wenn du jetzt unterwegs bist, ja, hast ein Spiel, hast dann irgendwie ein Morningskate noch oder ein bisschen Beine ausschütteln, hast dann schon das nächste Spiel, hast du für solche Sachen nicht so viel Zeit. Und da Champions Hockey League auch noch mit dabei in Straubinger, das können alles auch so Faktoren sein in so einer, wirklich so einer vollen Saison, dass du eben an manchen Dingen die Zeit auch benötigen, nicht so gut arbeiten kannst. Und Mannheim andererseits wiederum, wenn wir da auch vorher drüber gesprochen haben, Vorcheck und solche Sachen funktioniert, ja, die haben halt vielleicht dieses Training mehr, weil sie nicht Champions Hockey League spielen, aber auch eher eine Vermutung. Mark French ist auch neu beim ERC Ingolstadt, da hatten wir gleich am ersten Wochenende, im ersten Spiel diese Aktion, dass er gegen die Düsseldorfer EG den Torwart herausgenommen hat. Etwas überraschend auch beim Bulli in der Verlängerung, bei 3 gegen 3, wir haben das besprochen, ne? Aber schon ein interessanter Move.
Aber mal ganz kurz dazu, weißt du noch, wie wir das besprochen haben, was das für ein Riesenthema war und ja, ein neuer Trainer machen alle, seitdem macht es einfach gar keinen.
Ja, aber gut, Serge Barnes einmal gemacht in der Verlängerung. Serge Barnes einmal gemacht.
Einmal hat er es noch gemacht, ja, stimmt.
Genau, stimmt. Und dann war aber das
wir aber dachten
dann,
eigentlich, es passiert jetzt in 3/4 der Verlängerung.
Ja. Völlig überbewertet, die Sektion. Gut. Aber
gut, die DEG hat dafür gegen München einfach alle 3 Spieler vom Eis genommen. Das kann man auch machen. Auch eine gute Idee.
Um zu verwirren. Naja, also was da in Ingolstadt zumindest am Anfang auffällig war, dass sie eben nicht mehr ganz so, ja, im vielleicht nicht positiven Sinne unterhaltsam gespielt haben. Also dass sie halt mit 4-1, 5-2 Führung im letzten Drittel das runtergespielt haben, da stabiler geworden sind. Hat sich dann auch gewandelt, zwischendrin ja auch mal ein paar Spiele verloren. Auch die Jungen, ich denke, dass das, ja, dann in dem Fall, klar, es ist auch ein bisschen Glück vielleicht dabei, dass es dann mal funktioniert, und eben dann Hendrikes ein Tor macht und Stachowiak auch trifft und Kraus dann auch sein erstes Tor macht. Aber da ist auffällig, dass diese Reihe, jetzt zuletzt hat der Simpson mit Hendrikes und mit Stachowiak gespielt, glaube ich, aber da war dann wirklich mal eine ganz junge Reihe mit Anfang 20-Jährigen und die trotzdem halt nicht, die halt wirklich auch teilweise sich Chancen herausgespielt hat, Buden gemacht hat und gut nach vorne gespielt hat. Das fand ich eigentlich sehr schön zu sehen beim ERC Ingolstadt. Inwiefern jetzt der Trainer da Verantwortung trägt dafür, ist auch Spekulation wahrscheinlich, aber das ist auf jeden Fall so ein positiver Aspekt. Und auch in der Verteidigung, zum Beispiel Leon Hüttl hat sich, finde ich, auch sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben
das wollte ich gerade sagen, ne? Der Mann spielt nämlich mehr als 15 Minuten und auch in guten Situationen, also jetzt im letzten Spiel, was sie da gegen Frankfurt kurz vor Schluss 3-2 gewonnen haben, da gibt er quasi die Vorlage, also er schießt aufs Tor, der wird dann abgefälscht von Storm. Das heißt aber, wenn wir mal gucken, das Tor ist 1,5 Minuten vor Schluss gefallen, also setzt French 1,5 Minuten vor Schluss in einem 2-2 Spiel seinen U23-Verteidiger ein. Also das ist ja auch nicht so schlecht, ne?
Ja, aber also der ist jetzt in den Top 4 mittlerweile komplett etabliert und das ist auch völlig zu Recht. Also der spielt eine gute Rolle, spielt das auch solide, weiß, wann er mit nach vorne gehen kann und da eben was machen kann und defensiv auch gut. Also gefällt mir wirklich gut. Es gibt, das ist eh ein schöner Aspekt der bisherigen Saison, dass es einige U23-Spieler gibt oder sag ich jetzt mal Anfang 20-Jährige, die echt eine gute Saison spielen bis jetzt. Weitere neue Trainer haben wir noch, natürlich, ja, jetzt ganz
Fleming neu. Fleming habe ich ja für Liste stehen.
Ja, genau. Kommen wir vielleicht bei, ja,
Also ganz viel kann ich jetzt zu dem gar nicht sagen, außer irgendwie, es funktioniert, die spielen druckvoll, offensiv, klar, das scheint irgendwie alles ein Konzept zu sein. Und ich habe mich aber in Vorbereitung auf diese fantastische Ausgabe hier, habe ich gerade eben nochmal geguckt, was er denn so gesagt hat, mal so ein paar Zitate von ihm gesucht. Und ich habe ein Interview kurz vor Saisonstart in der Frankfurter Neuen Presse gefunden. Und da sagt er aber auch schon, zu den Zielen, unter die besten sechs kommen, halte ich für ein erreichbares Ziel. Oder immer drei, nicht immer, sondern oder drei von fünf Spielen gewinnen. Finde ich für einen Aufsteiger schon eine gute Ansage. Aber der schönste Satz aus dem Interview ist, Eishockey ist wie Poesie, wenn es gut gespielt wird. Das wollte ich dir noch mitgeben.
Also, ja, ich finde, so poetisch ist das, was Frankfurt spielt, teilweise nicht, ja. Aber also was auffällig ist, natürlich haben die diese erste Reihe mit Bock, Rowney und mit Ranford ist mit die beste Reihe bis jetzt in dieser Saison, vom Scoring und auch wie sie sich verstehen, wie sie sich ergänzen. Was auffällig ist, dass die halt einfach auch nach Rückstand, dass du die nicht abschreiben darfst, also dass die ja wirklich ja schon mehrmals, also gleich in den ersten Wochen hatten sie, also das erste Spiel gleich gegen Wolfsburg, den Vorjahreshalbfinalisten nach 0-2, 5-2 gewonnen und dann gegen Berlin ja dieses 0-4 aufgeholt, wo du dann auch gemerkt hast irgendwie so zwischendrin, okay, jetzt kommen die nochmal, die kommen mit Hertha nochmal rein und die können nochmal draufpacken und du hast wirklich gefühlt, okay, die bäumen sich jetzt nochmal richtig auf. Dann haben
aber auch schon 3-0 verspielt, ne?
Das stimmt auch, ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Dann haben sie, finde ich, eine sehr gute Präsenz vor dem Tor, also gehen wirklich da sehr konsequent hinterher und haben da immer ein, zwei Spieler stehen, die auch die Sicht nehmen, die nachstochern. Und ja, wenn wir vielleicht gleich jetzt zum erfrischenden Neuling, ich habe das einfach so genannt, weil du ja so begeistert getwittert hast aus Frankfurt. Insgesamt halt, finde ich, ist das schon auf jeden Fall belebend, was dieses Thema und auch die Stadt in die Liga gebracht hat. Also
total, also Stadionbesuch, ein absolutes Erlebnis. Stimmung ist großartig, die Halle ist geil. Grundsätzlich natürlich auch gut für die Liga, dass eine der größten und wichtigsten Städte dieses Landes wieder in der Liga vertreten ist. Und sag mal so, wenn die jetzt noch eine neue große Halle hätten, aber gut, das ist ein anderes Thema, das brauche ich nicht nochmal aufmachen. Denn ich finde eigentlich auch die aktuelle Halle geil. Die ist jetzt aus wahrscheinlich rein wirtschaftlicher Sicht nicht die beste, um damit großartig Geld zu verdienen, weil sie jetzt so wenig Sitzplätze und keine Logen und sowas hat. Aber jetzt mal rein vom Eishockey-Erlebnis her, ist es wirklich fantastisch. Und so alt wirkt die auch gar nicht. Und die Stimmung ist großartig und ist auch gar nicht so klein mit deutlich über 6,5. Also ist schon in Ordnung, ne, muss ich sagen. Und ja. Sportlich klappt es natürlich auch. Wer weiß, wie das jetzt mal läuft, wenn die mal 5, 6 Spiele in Folge verlieren und mal 2, 3 Abschüsse zu Hause kriegen, dann wird die Stimmung da auch nicht toll sein. Ne? Also das Spiel, was ich erlebt habe, war natürlich auch die perfekte Dramaturgie für eine gute Heimstimmung. Du gehst 4-mal in Führung, schießt das Siegtor, 2 Minuten vor Schluss. Natürlich explodiert da die Halle, wäre in jeder anderen Halle auch passiert. Aber ich finde so das Gesamtding Frankfurt, weil das ja auch eine alte Eishockey-Kultur hat, du siehst ja, dass die schon beim ersten Testspiel gegen Mannheim irgendwie 5.000 Zuschauer hatten. Das ist ja nicht so irgendwie aufgesetzt oder irgendwie da dahin verfrachtet und dann wüsste irgendwie gar nicht, was das soll. Also in Frankfurt ist ja eine alte Eishockeystadt und ja, ist schon schön, dass sie da sind.
Erstes Derby gegen Mannheim. Was ist denn das? Spielen die gegen Mannheim? In Mannheim Ende Oktober am 28. Das ist ein Freitag. Und da war ja genau, wie du gesagt hast, in den Tests schon viel los und dann spielen sie zum ersten Mal gegen Mannheim. Kann es sein, erst im November? Möglicherweise. Ja, die Derbys. Das einzige.
Noch was zur ersten Reihe. Ich war ja wieder so einer, weil mir das in dem Spiel, in dem ich in der Halle war, so aufgefallen ist, wie oft die erste Reihe auf dem Eis steht. Da habe ich mir gedacht, oh, wird das wieder so ein One-Line-Team. Ne? Aber jetzt habe ich mal ein bisschen genauer geguckt. Rowney ist der Einzige, der über 20 Minuten spielt. Bock aktuell nur knapp 17 oder also unter 18 auf jeden Fall. Und das finde ich jetzt gar nicht zu viel, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich, kommen die in kritischen Situationen und nach Strafzeiten und in Überzahl, ist ganz klar, dass da die drei Typen auf dem Eis stehen. Aber ist jetzt auch nicht so, als würden die 25 Minuten spielen und der Rest sei irgendwie nur dafür da, den Verschnaufbauen zu gönnen. Weil die haben jetzt auch immerhin schon 6 Spieler mit mindestens 3 Toren und 7 Punkten. Das sind jetzt nicht nur die drei. Ne?
Ja. Wir waren bei den Trainern noch, sind ein bisschen abgekommen. Ja. Wir haben ja also jetzt natürlich mit Greg Pawson einen ganz aktuellen Neuen, der gekommen ist für Kirk Kleindorst. Ich glaube, man muss erstmal 3, 4, 5 Spiele abwarten und schauen, was da passiert. Also irgendwie jetzt im ersten Spiel, klar, haben sie gleich mal einen deutlichen Sieg, aber weiß nicht, ob man da schon so viel ableiten kann daraus und jetzt auch irgendwie ableiten kann, die sind irgendwie gehemmt gewesen unter Kleindorst, glaube ich jetzt nicht. 7-1 gegen Bietigheim. Bietigheim war jetzt auch dezimiert, haben gut gefightet am Wochenende, aber kann auch damit zu tun haben. Das nächste Spiel jetzt Iserlohn in Berlin am Freitag und dann gegen Straubing, ich glaube, dann kommt Mannheim, Wolfsburg, also ich glaube, dann kann man schon mehr sagen, ob das so wirklich nachhaltig ist.
Absolut.
Und Peter Russell haben wir noch in Augsburg, Da muss ich allerdings sagen, also ich bin nicht am Donnerstagabend zum ersten Mal in der Saison Augsburg gegen Wolfsburg dann. Ich tatsächlich auch, kann ich noch gar nicht so viel sagen.
Der hat ja auch schon Corona gehabt, ist ausgefallen.
Ja, ne? Genau, jetzt zuletzt, ja. Also es ist dann, ja, und dann, was jetzt auch schon ein paar Mal gehabt haben in der Saison, dass dann irgendwie Spieler, die verletzt waren, hinter der Bande waren, auch irgendwie verrückt und dann Coach Adam Pehl war es in dem Fall bei Augsburg, als Peter Russell ausgefallen ist. Ja, also ganz grundsätzlich.
Einen haben wir vergessen, Harry Kreis. Ne? Der ist auch neu. Ne? Und der hat natürlich in Schwenningen das gebracht, was man so erwarten konnte. Ne? So ein klares Konzept, schweißt immer das Team zusammen, verbessert die Defensive, ist immer höflich, aber auch bestimmt. Also ne, wenn man immer so sagt, Harry Kreis ist so ein netter Kerl, das heißt nicht, dass er sie irgendwie anbietet und irgendwie, ne? Also der weiß schon klar, was er will und kann auch Ansagen verteilen. Ne? Aber das macht er natürlich gut, da ist ganz klar geregelt, was so passiert. Hatten auch echt einen guten Start, muss man sagen. Jetzt hast du schon gesagt, 5 Niederlagen in Folge, nicht so doll. Aber ich sag mal so, so Phasen gab es auch in den letzten Jahren in Düsseldorf immer mal wieder. Und eigentlich ist er immer rausgekommen. Mal sehen, ob es jetzt wieder funktioniert.
Ah, Tore fehlen halt, das stimmt schon. Also das ist, ja. Ich glaube, also was bei mir mit Schwenningen jetzt in der Saison, gut, das waren natürlich auch 2 Spiele gegen eben Derby-Gegner, also gegen Mannheim und gegen Bietigheim. Irgendwie habe ich da schon noch so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt so diese Aufbruchstimmung da ist, dass mal wieder so zumindest in die Playoffs, ja, die waren immer hinten drin. Ich meine, letztes Jahr waren die auch 14. Also die haben eigentlich den 14. Platz ja fast abonniert in den letzten Jahren. Immer, also wenn es Abstieg gegeben hätte.
Ne?
Ja, genau. Ja. Wenn es Abstieg gegeben hätte, dann entweder Schwenningen oder Krefeld die Jahre dann davor. Aber so jetzt auch mit dem Umbau des Stadions und so weiter. Jetzt sind wieder Zuschauer erlaubt. Wie gesagt, Stimmung war sehr gut gegen Bietigheim und gegen Mannheim. Waren zwar jeweils Niederlagen, aber da, das ist schon, finde ich so vom, ich bin jetzt nicht so auf den Schwenningen, vom Gefühl her schon irgendwie anders als in den letzten Jahren. Da war oft so, ja, so von 2500 und die hängen hinten drin und so weiter. Weiß natürlich auch nicht, was passiert, wenn die jetzt mal länger im letzten Drittel sind wieder, aber trotzdem, das war schon irgendwie anders. Kann auch jetzt damit zu tun haben, dass es eben gerade die Spiele waren gegen Mannheim und Bietigheim. Aber was halt schon ist, du kriegst normalerweise jetzt mit dem Trainer und mit der Mannschaft, auch mit dem Torwart, kriegst du normalerweise fast immer spannende Spiele. Ne? Also es sind jetzt wirklich fast nur One-Goal-Games, die haben. Und dann entscheidet es halt mal irgendwie entweder der Save hinten oder dann die gemachte oder die vergebene Chance vorne. Also Russell tatsächlich vielleicht dann in nächster Zeit mehr, entweder mal hier im Podcast oder dann in der Montagskolumne. Vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis, steady.de/bisselhockey, da könnt ihr Texte lesen von uns. Das geht dann ab 1 Euro pro Monat, die Podcasts natürlich weiterhin kostenlos. Eines haben wir noch, oder so sprechen wollen, über die Aufreger bis jetzt. Also Strafen natürlich, meistens bis auf einmal 2 Spiele. Faustkampf zwischen Parlett und Olsen, Crosschecks ins Gesicht. Also ich finde, man denkt sich ja vor so einer neuen Saison immer, ja, wie unterhaltsam wird das Ganze? Gibt es jetzt da tatsächlich auch Themen, die man Woche für Woche besprechen kann? Und ich finde, die Liga enttäuscht uns da nicht. Also es ist tatsächlich so, dass du eigentlich fast an jedem Wochenende wieder irgendwie einen Aufreger hast oder irgendwas, was diskutiert wird, das ja für die Sportart nicht schlecht ist. Damit sich was rührt. Andererseits sind es halt auch, was halt jetzt die Strafen anbelangt und Checks gegen den Kopf und Crosschecks, immer die gleichen Themen.
Ja, und auch das Zuschauerthema ist jetzt nicht ganz so neu, gerade in den letzten Jahren durch Corona immer gekommen. Also ich warte noch ab. Ich sage mal, so richtig bewerten finde ich, das kann man erst, wenn jeder jeden auch mal zu Hause zu Gast hatte, wenn man auch mal kalte Spiele hatte im Dezember oder sowas. Ich meine, klar, es gibt einen Trend erkennbar, dass weniger Leute kommen. Aber warten wir mal ab, wie dramatisch das wirklich wird. Und wer weiß auch, was noch mit Corona passiert im Winter. Ich wage da keine Prognose, ehrlich gesagt. Und Faustkämpfe und nichts. Ja, klar. Übliches Thema. Strafen für viele immer zu lasch. Dieses Jahr gibt es verhältnismäßig viele Strafen und wir werden aber noch herausfinden, ob es daran liegt, dass auch mehr passiert oder dass mehr durchgegriffen wird. Weiß ich noch nicht.
Ja, der Trend, der schon erkennbar ist jetzt nach den ersten Spielen, ist, dass tatsächlich häufiger gesperrt wird, aber halt einfach kurz. In dem Sinn, kann ja auch eine Strategie sein, einfach, okay, wir haben es gesehen, wir reagieren. Wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt eine Spieldauerdisziplinarstrafe vorher, sondern wir sehen die Szene, wir untersuchen die Szene, wir sind da und handeln auch. Und dann haben wir halt immer die Diskussion, sind 2 Spiele für einen Check gegen den Kopf oder einen Crosscheck gegen das Gesicht genug? Ich sage nein, sind es nicht, weil das für mich kein Zeichen ist. Also da nimmst du es ja nicht raus oder da signalisierst du nicht, okay, das wollen wir nicht. Aber immer auch da wieder das alte Thema, ist ja die Liga, die sich selbst so reguliert und das ist dann wohl so gewollt und dann, ja, dann ist es halt so. Dann bin ich ja mal gespannt, wann es mal mehr als, also deutlich mehr als zwei Spiele gibt, was da passieren muss. Und ja. Ob du so einigermaßen in den Griff bekommst, ich bin immer noch, also ich sage immer noch, irgendwie ist das, es ist immer nicht so richtig in den Köpfen drin, dass solche Aktionen wie eben Check gegen den Kopf, gegen den Spieler, der ihn nicht sieht, oder einen Crosscheck gegen den Hals oder gegen das Gesicht, dass das halt einfach ja nicht in Ordnung ist, dass es nicht geht. Also es ist einfach noch zu sehr Teil dieser Sportart, finde ich.
Definitiv, ja. Ja. Kann ich jetzt gar nichts irgendwie Kluges anfügen, du hast alles gesagt.
Ja, schön, dann zum Durch, glaube ich, oder?
Was gibt's noch ich würde auch sagen, ähnlich immer wieder nächste Woche. Herr Peterka trifft einfach jedes Spiel, jetzt Schützle. Ich meine, was das für eine Nacht war heute, ne? Peterka trifft, Schützle 3 Punkte, Dreiseitel punktet wieder. Einfach irgendwie, man gewöhnt sich dran. Aber NHL machen wir wahrscheinlich nächste Woche.
Dreiseitel bereitet ein Tor von JJ Peterka vor, hätte man auch nicht gedacht vor der Saison, dass das mal passieren wird.
Das stimmt, ja.
Sehr schön. Schön. Bernd, vielen Dank. Bernd Schwickerath findet
ihr
auf,
ich danke dir, Christoph Fetzer.
Twitter unter @b_schwickerath. Ich bin da @fetzi6.
Ja, wer das hier hört, weiß das.
Ja, habe ich glaube ich schon ewig nicht mehr gesagt. Wie gesagt, steady.de/bisselhockey. Jede Woche eine Kolumne zur deutschen Eishockey-Liga und weitere.
Stimmt, wir müssen mal unsere Dings-Serie weitermachen.
Ja, ja,
ne?
Ja. Die ehemalige DL-Spieler, ja.
Ja, da könnt ihr, ja, da kommt die Tage noch was.
Was über irgendwie so einen Typen geschrieben, der irgendwie über 40 Tore geschossen hat und dann danach nur in der NHL gespielt hat, glaube ich. Irgendwie in den 90er war das, ja. So ein Russe, glaube ich.
Ja, bei meinen beiden Lieblingsvereinen. Kannst nichts falsch machen.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.